To the north, a narrow path winds through the trees. Wenn wir in den klassischen Text-Adventure Zork nördlich des Weißen Hauses den Wald betreten, stehen wir auf einem Pfad, der von Süden aus weiter nach Norden läuft. Wir können ihn in Richtung Westen und Osten verlassen, aber das Spiel wird uns nur sagen, dass wir uns jetzt in einem Wald befinden. This is the forest, with trees in all directions. Versuchen wir weiterzugehen, stoßen wir auf dichtes Unterholz und müssen umkehren. Früher oder später stehen wir also wieder auf jenem Pfad, der von Süden nach Norden durch den Wald führt. Folgen wir ihm schließlich, stoßen wir auf einen besonders großen Baum mit niedrig hängenden Ästen, den Particularly Large Tree. Und dieser Baum, das ist die Pointe dieser Einführung, ist der einzige Baum des ganzen Spiels. Denn so wie Klaus Piers passend ausdrückt, nicht alle Wörter in den Texten adressieren Objekte, aber spielbar ist nur, was eine Adresse hat. Der restliche Wald von Zork gehört in Klaus Piers Worten zur Welt der Zwischentexte und ist reine Literatur. Er reduziert sich auf ein zusammenfassendes Objekt, genannt Forest oder Trees, und ist nur rudimentär abzufragen. Der Wald ist also ein Text, der nicht oder nur sehr eingeschränkt andere Objekte in der Datenbank adressiert und damit genauso gut in einem Buch aufgehoben wäre. Zwar ist er ebenfalls ein Teil der Datenbank, aber kein Teil der Mechanik des Spiels. Auf dem Befehl Examine folgt ein schlichtes There's nothing special about the forest. Im Gegensatz zu seinen rein literarischen Kollegen können wir den Particularly Large Tree am Registrand nicht nur untersuchen, sondern ihn ebenfalls erklimmen. In seiner Krone, die ebenfalls ein Objekt der Datenbank darstellt, finden wir ein spielrelevantes Item, ein kristallbesetztes Ei. Kurz, der Particularly Large Tree ist vom Spieler mit verschiedenen Parser-Befehlen wie Examine, Kick und Climb individuell aufrufbar und adressiert weitere spezifische Objekte und ist damit ein aktives Element der Datenbank, der Spielmechanik und des Raums von Zork. Befreit man den Wald von Zork von allen Redundanzen, den spielmechanisch inaktiven Elementen der Datenbank, bleibt nur noch der Pfad, der besonders große Baum und eine Waldlichtung übrig. Ich habe das hier mal markiert, die Karte ist jetzt nicht der komplette Wald, sondern die Oberwelt von Zork. Da gehört noch ein Haus dazu. Der Wald, das sind alle Objekte, wo Forest steht, aber was ich jetzt markiert habe, ist quasi das Einzige, was aktiv durchlaufen und aufgerufen werden muss, um das Spiel beenden zu können. Die anderen Waldstücke sind redundant. Auf einer Karte der Welt von Zork gestaltet sich das Ganze, so wie Klaus Piers ganz richtig feststellt, als Graph. Ein Netzwerk aus Texten, die durch direkte Links oder, um die wirksamere Metapher des Spiels zu benutzen, Pfade verbunden sind. Die Datenbank ist nur entlang dieser linearen Pfade abzufragen. Was außerhalb liegt, bleibt redundant, inaktiv, tot. Wie Nummern in einem Telefonbuch, die keinen gültigen Anschluss adressieren. Kaum verwunderlich also, dass Zork, the Great Underground Empire, zu einem großen Teil unter der Erde, in den engen Tunneln eines Dungeons spielt. Das Höhlenverlies als ein Raum, der mitsamt seiner besonderen Eigenschaften, eng, dunkel, labyrinthisch, bestens im kulturellen Gedächtnis der Spieler verankert ist. So beseitigt die Wahl der Raummetapher von vornherein jede Redundanz, weil außerhalb der Gänge durch solides Gestein kein Spieler mehr sein kann und damit keine Datenbank mehr sein muss. There's a wall there. Der Raum des Waldes kann hingegen weder als Element der Datenbank noch als Interface für die Datenbank von Zork überzeugen. Zu wenige Algorithmen verleihen der rein textuellen Beschreibung spielerische Tiefe, zu stark bürstet die lineare Raumlogik von Zork die inhärente Kontingenz des Waldes gegen den Strich. Hinkende Metaphern, das dichte Unterholz, werden bemüht, um den Bewegungsradius des Spielers und damit auch die Größe der Datenbank künstlich einzuschränken. Und die absolute Homogenität der Waldinstanzen ermöglicht es nur kurzzeitig, die Orientierung zu verlieren. Zork irritiert damit das kulturelle Gedächtnis des Spielers und all jene Einträge darin, die mit den räumlichen Eigenschaften des Waldes groß, unübersichtlich, unwegsam zu tun haben. Es bleibt bei der literarischen Suggestion eines Waldes, die für die Raumlogik konsequenzlos und für die Spielmechanik irrelevant bleibt. Bedenkt man, was das Fantasy-Genre, Märchen und Mythen noch alles über den Wald zu erzählen hätten, ist Sorg mit den Anzapfen der kulturellen Erinnerung des Spielers nicht sonderlich kreativ. Keine Brotkrümel, die uns den Weg weisen, keine Irrlichter, die uns tiefer in den Wald locken und kein großer böser Wolf, der uns auflauert. Erst in der Dunkelheit des Dungeons wartet der Gru und frisst uns, wenn wir die Laterne vergessen haben. Der Wald in Sorg ist hingegen geradliniger und langweiliger als jeder niedersächsische Monokulturforst. Wir erinnern uns, there's nothing special about the forest. Es bleibt bei einem Stück nüchterner Prosa, der redundanten Beschreibung eines Raums Wald in der Datenbank. Was die Existenz des Waldes in der Datenbank verspricht, beißt sich mit der Realität des Spiels und es bedarf der Interface-Metapher des Pfades, der geradlinig durch den Wald führt, um diese Irritation zu korrigieren. Das ist die Datenbank-Ästhetik des Text-Adventures. Daten als Randbewuchs eines informatischen Trampelpfads, genannt Computerspiel. Wir können erste Beobachtung zusammenfassen. Die Datenbank des Text-Adventures Sorg muss ausdifferenziert werden. In einen Teil, der aktiv und untrennbar mit der Spielmechanik verbunden ist, und einen anderen Teil, der über das Spiel nur rezipierbar, nicht aber spielbar gemacht wird und damit ludisch redundant ist. Die Grenzen zwischen dem aktiven und dem inaktiven Teil der Datenbank wird durch die Raumlogik des Text-Adventures definiert. Im Fall von Sorg ist nur aktiver Teil der Datenbank, was als Kern entlang der Kanten des Graphen liegt. Alles andere ist reine Literatur, inaktiv und gehört nicht zur Mechanik des Spiels. Aber nicht nur stellt der Raum ein Interface zur Datenbank dar, sondern ebenso dient die Datenbank als Interface zum Raum, sondern Sorg als Metapher für die Kanten des Graphen, die Beschreibung eines Pfades als Text in seiner Datenbank. Doch sowohl Raum wie Datenbank können im Text-Adventure als Interface scheitern. In Sorg kann der Graph weder den Wald konsistent gestalten, noch der Wald über die lineare Logik des Graphen hinwegtäuschen. Erst die Interface-Metapher des Pfades löst die Irritation des Spielers. Und diese Irritation kommt dadurch zustande, so möchte ich behaupten, dass wir an den Inhalt der Datenbank eigene Erfahrungen und kulturelle Erinnerungen anknüpfen, die von der Spielmechanik nicht eingelöst werden können. Das sieht so dunkel aus. Wenn wir auch jetzt vom Licht her gehen wir tiefer in den Wald. Fast 30 Jahre später ist der Wald der Datenbank diversiver und dichter geworden. Nicht mehr nur Text, sondern Filme, Grafiken, Sounds, Musik, Polygone und Animationen bewuchern stetig wachsende Datenträger. Wald muss nicht mehr literarisch beschrieben, sondern kann multimedial repräsentiert werden. Dem Action-Rollenspiel Fable steht dafür das ganze Potenzial des Navigable Space, wie Lev Manovich den euklidischen Koordinatenraum moderner Computerspiele nennt, zur Verfügung. Eine eigenständige kulturelle Form, ein kulturelles Interface auf von Kultur durchsetzte Datenbanken. Und tatsächlich präsentiert sich uns der Wald von Fable in all seiner audiovisuellen, dreidimensionalen Pracht. Nicht mehr nur ein knappes This is a forest, sondern Dutzende anschaulich modellierte und texturierte Bäume liegen vor uns verteilt. Hinzu kommt sporadischer Bodenbewuchs, feuchter Nebel zwischen den hohen Tannen und eine atmosphärische Geräuschkulisse, die klar machen, dieser Raum ist ein Wald. Doch beim näheren Blick fallen weitere Details auf. Eine leere und breite Grünfläche, die sich durch den Wald zieht. Erkennt man das? Ich, von meinem Winkel aus erkenne ich es nicht mehr. Lattenzäune, ruinöses Gemäuer, zu beiden Seiten des grünen Pfades, das sieht man, glaube ich, das kann man erkennen. Genau. Ein Blick auf die schematische Karte am rechten oberen Bildrand bestätigt schließlich, was die polygonale Geometrie bereits andeutet. Ich fürchte, das kann man jetzt auch nicht so gut erkennen. Aber es läuft auf. Kann man den Kontrast erhöhen?
Ja, das ist dunkler.
Ah, noch dunkler, okay. Wunderbar, vielen Dank. Mitnichten bewegen wir uns durch ein offenes Waldgebiet, sondern durch ein System von Schläuchen, das lediglich von Wald umgeben ist. Auf der Minimap wird es deutlich, wir haben helle, schlauchartige Gebilde und drumherum eine große Fläche, die grün ist, die der Wald ist. Auf die Frage, ob wir den Schlauch verlassen können, ließe sich mit Sorg polemisch antworten, there's a wall there. Die Parallelen zu Sorg sind kaum zu übersehen. Betrachten wir die Karte der Welt Albion genauer, zeigt sich, wie schon beim Text-Adventure, ein System von linearen Pfaden. Die großen Wälder der Landkarte sind nur eine Illusion. Der Wald von Fable und seine Bäume sind redundante Datenornamente eines navigierbaren Tunnelraums. Wenig hat sich also seit Sorg getan. Immer noch bewegen wir uns von Kern zu Kern auf den etwas breiter gewordenen Kanten eines Graphen. Die Datenbank ist jetzt umfangreicher, aber auch in Fable können wir sie nur entlang linearer Pfade aktivieren. Wo sich das Adventure-Genre noch stets mit dem Imperativ »Das funktioniert so nicht« aus der Affäre ziehen konnte, kommt das moderne 3D-Action-Adventure ins Schleudern. Alles, was nicht durch die Spielmechanik in irgendeiner Weise adressiert ist, muss notdürftig hinter Mauern, Zäunen und Steinen vor den Manipulationsversuchen des Spielers geschützt werden. Der Navigable Space von Fable bildet also zu einem Großteil der Daten keine Schnittstelle, sondern begegnet uns als Trennschicht zwischen Spiel und Datenbank. Wie ein Hybrid aus Galerie und Geisterbahn erlaubt uns Fable nur Nähe und Zugriff zu den Daten, die bewusst entlang der Schiene platziert liegen. Da unser muskelbepackter Held nicht in der Lage ist, über einen einfachen Lattenzaun zu springen, können wir den Wald also diesmal nur durch unsichtbare Wände hindurch betrachten. Doch wo uns Sorg erzählen konnte, dass an seinem Wald sowieso nichts besonders ist, weckt der Forst in Fable Begehrlichkeiten. Denn diesmal ist der Wald tatsächlich von Interesse für den Spieler. Fable ist, mit Matthias Mertens gesprochen, ein Speicherraumspiel, das wir spielen, um zusehen zu können. Es ist bis zum Rand gefüllt mit Klischees und Anspielungen auf Fabel und Volksmärchen, eine Datenbank der kulturellen Sozialisation. So wie wir in einer schicken Karre durch die urbane Kultur von Liberty City in GTA 4 cruisen können, lädt uns die Datenbank von Fable dazu ein, auf den Spuren von Helden Hänsel, Gretel und Rotkäppchen zu wandern. Und wir würden gerne dieser Versuchung nachgeben, den sicheren Pfad zur Großmutter verlassen, uns im dunklen Wald verlaufen und schließlich dem großen bösen Wolf begegnen. Nur Fable und sein surrealer Schlauchraum lassen uns nicht. Das Spiel weckt mit seiner Datenbank Erwartungen und Bedürfnisse, die sein Raum nicht erfüllen kann bzw. will. Der große böse Wolf, er begegnet uns schließlich im Dutzend, aber nicht im dichten Wald, sondern mitten auf dem Pfad. Fable nimmt seine Datenbank nicht ernst. Das Spiel nutzt den reichen Fundus stereotyper Mythologie allein, um seine Spielmechanik mit einer gemütlichen, weil wohlbekannten Kleidung zu überziehen. Der Wolf ist böse, darum ist er ein Gegner und muss vernichtet werden. Das Klischee bietet eindeutige Orientierung für den Spieler. Der lange Pfad durch den Wald hat lediglich den Zweck, Zeit zu schinden und die funktionalen Kerne des Spiels ausreichend voneinander zu distanzieren. Einmal durchschritten ist er redundant geworden und kann fortan durch Teleportation übersprungen werden. Kaum ein Weg in Fable muss also mehr als einmal gewandert, kein Teil der Datenbank mehr als einmal aufgerufen werden. Hier öffnet uns Fäbel nicht den Raum des Märchens, sondern erzählt uns ein Märchen vom Raum. Fassen wir noch einmal zusammen. Seit Sorg ist die Datenbank umfangreicher geworden und der Pfad zwischen den aktiven Teilen der Datenbank etwas breiter. Die grundlegende Raumlogik von Sorg, der Graph, und der Umgang mit der Datenbank ist allerdings unverändert geblieben. Doch ein neues Phänomen kommt bei Fäbel hinzu. Der Umfang und der Detailgrad der Datenbankelemente weckt die Aufmerksamkeit des Spielers, die sich im Text-Adventure noch durch einfaches Auslassen verhindern ließ. Aber der Wald in Fäbel fordert durch seine gut sichtbare Präsenz zum Erkunden auf. In Anbetracht seiner räumlichen Grenzen und der fehlenden spielmechanischen Relevanz hinter dem Wald muss das Spiel den Spieler durch visuelle Metaphern von seiner Datenbank fernhalten. Ich behaupte, Datenbanken im Computerspiel wollen erkundet werden. Unsichtbare Wände gelten sowohl in der Fachpresse wie in der Spielerschaft als schlechtes Game Design. Was die Datenbank sichtbar macht, muss berührbar sein oder hinter den dicken Mauern eines Verlieses, einer Raum- oder Unterwasserstation konsistent vor dem Spieler geschützt werden. Kehren wir, diesmal ganz wörtlich, auf den Pfad zurück. Auch in The Pass führt ein breiter Weg mitten durch den Wald. Die Aufgabenstellung ist klar: Go to Grandmother's house and stay on the path. Folgen wir dieser Anweisung, sind wir innerhalb weniger Minuten beim Haus der Großmutter angekommen und das Spiel ist verloren. You failed. The Pass macht sich sehr gekonnt über Spiele wie Fable, ihre engen Tunnelräume, die streng abgetrennte Datenbank lustig. Wo in Fable das Spiel endet, wenn wir uns der Versuchung des Waldes beugen, scheitern wir in The Pass, wenn wir der Kante des Grafen, dem Pfad, bis zum Kern, Großmutters Haus, folgen. Das Spiel widersetzt sich einer Raumlogik, der einzig aus Kern und Kanten bzw. einem Netzwerk aus navigierbaren Schläuchen besteht. Wollen wir in The Pass Erfolg bzw. Spaß haben, sollten wir die einzige Regel des Spiels missachten und den Pfad verlassen. Wie Rotkäppchen müssen wir ignorieren, was uns immer wieder von anderen Spielen eingeschliffen wurde, dass das Spiel mit den Rändern des Pfades endet und wir keinen Zugriff zum Rest der Datenbank haben dürfen. Statt durch das Märchen eines Raums bewegen wir uns nun tatsächlich durch das Märchen als Raum bzw. als Datenbank. Und The Pass nimmt seine Datenbank ernst. Nichts ist in der Datenbank, was wir nicht aus räumlicher Nähe betrachten könnten. Die Datenbankästhetik des Adventures hat sich umgekehrt. Der Pfad ist nun ein spielmechanisch redundanter Leerraum und sein ehemaliger Randbewuchs ein prächtiger Datenwald. Ziel von The Pass ist es nicht, den schnellsten Pfad durch das Spiel zu finden, sondern in aller Ruhe die Datenbank zu durchwandern und seine, so wie Henry Jenkins es nennt, Spatial Story zu entdecken. Mehr noch aber haben wir es mit einem Memory Palace zu tun, einem frei navigierbaren Datenbankraum der kulturellen Erinnerung an Märchenerzählungen, insbesondere an Rotkäppchen. Und plötzlich macht der Wald als Element der Datenbank und als Interface-Metapher für den Raum Sinn. Es ist der Wald, wie wir ihn aus Märchen kennen, geheimnisvoll, dunkel, unübersichtlich und groß. In The Pass ist er genau genommen sogar unendlich groß. Die Enden des Waldes sind kurz geschlossen, der Raum gleicht weniger einer endlichen Fläche, sondern mehr einem Donut. Und es dauert daher nicht lange, bis wir uns in der Datenbank verlaufen und den Pfad nicht mehr wiederfinden. Der Wald von The Pass sieht also nicht nur so aus wie ein Märchenwald, er funktioniert auch entsprechend. Wir stoßen nicht auf interessante Orte, weil uns ein Pfad direkt darauf zulenkt, sondern durch Zufall. Und früher oder später laufen wir ebenso dem bösen Wolf über den Weg, aber diesmal nicht als einer von vielen Gegnern auf einem linearen Schlachtfeld, sondern als archetypische Figur, die uns verführen will und nur darauf gewartet hat, dass wir den rechten Pfad verlassen. Das ist die Datenbankästhetik von The Pass, ein offener, verführerischer Datenwald, der von der redundanten Kante eines Graphen durchzogen wird. Wir können abschließend zusammenfassen. Die Datenbankästhetik des Adventure-Genres ist selbst unter modernen Computerspielen verbreitet. Aber sie ist nicht die einzig mögliche Ästhetik. Open-World-Spiele und insbesondere ludische Experimente wie The Pass bieten das Potenzial, die Datenbank nicht nur als Randausschmückung zu nutzen, sondern zu einem zentralen Element des Spiels zu machen. Zudem kann das kulturelle Gedächtnis, das an die Objekte der Datenbank geknüpft wird, produktiv für die Spielmechanik und die Raumlogik genutzt werden. Eine stark strukturierte Raumlogik wie der Graph kann plausibel als Dungeon durch die Datenbank gespiegelt werden, genauso wie eine offene, kontingente Geometrie durch einen Wald. Es lohnt sich also, die Datenbanken von Computerspielen nicht nur als audiovisuelle Oberflächen zu sehen. Im praktischen Vollzug des Spiels offenbaren sie sich nicht selten als komplexe, kulturelle Interface-Metaphern für spezifische Spielmechaniken und Raumlogiken. Ebenso ästhetisieren Computerspiele ihre Datenbanken. Und es ist hoffentlich deutlich geworden, there is something special about the forest. Noch ein bisschen Eigenwerbung. Weitere Raumanalysen finden sich in der ersten Publikation, Raumtemperatur. Und wie ja schon angemerkt wurde, arbeite ich zusammen mit Matthias Mertens und Robin Krause an einem Forschungsprojekt, was gerade langsam Fahrt aufnimmt, wo wir uns genau dieser Raumthematik im Zusammenhang mit dem Computerspiel nähern, in verschiedenen Spielräumen, sowohl im Alltag, in der Realität, wie im Computerspiel und in den Räumen, den hybriden Räumen dazwischen. Jawohl. Vielen Dank.